Das war wieder logisch gewesen, oder? Dort hat man noch einen Ablauf angeboten. Und ich sagte, nein, weiss, ich kann ihn auf dem Handy. Schon gut. Und dann prompt komme ich zurück auf die Bühne. Und dann nachher, es wäre gut gewesen, wäre ich vor ihm auf der Bühne gewesen, weil jetzt hätte man natürlich voll den Einstieg geklaut, oder? Ich meine, wenn wir das Thema haben, Gegner und Liebe, und das, wenn Schweiz Brasilien spielt, ich meine, sorry, oder? Da kannst du predigen, was willst. Also, bleibt wahrscheinlich einfach schon mal nicht viel hängen. Weil heute Abend spätestens ist das alles schon wieder vergessen. Wenn dann die Schweiz gegen Brasilien spielt und wir sollen dann unseren Gegner lieben, wenn wir irgendwie schon 2-0 hinein sind. Und dann sind es noch Christen, oder? Lasst uns wirklich beten für die Schweiz. Wir müssen einfach mehr beten wie die Brasilianer, dann gewinnen wir vielleicht. Ja, aber das, nehmt das nicht mit. Das wäre also jetzt nicht korrekte Lehre. Ich habe, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, oder? Ich meine, wir sind jetzt mitten in der Bergpredigt drin. Oh, was ich jetzt natürlich auch schon wieder fast vergessen habe, noch vor der Bergpredigt, ist, dass ihr ein bisschen wisst, wer ich bin. Ja? Das ist jetzt, ich weiß nicht, ob es euch das gross interessiert, gell? Jetzt müsst ihr einfach zuhören. Ich bin der Pascal Andrik, arbeite 50% bei Campus für Christus. Das ist dort, wo der Dani Gut auch arbeitet. Dani Gut kennt ihr ja, denke ich. Ist ja mal auch, also sonst der Mann von der Anja, geht sonst zu der Anja und fragt, wer der Dani Gut ist. Dann nachher wird sie euch sicher gut Auskunftgeberin, wer er ist. Ich arbeite dort und bin Jugendreferent, arbeite dort in einem Team, wo ich auch leite. Shine Group heisst das. Das sind Schülergruppen, die an den Schulen sind, Gruppen, junge Leute, die sich über den Mittag oder wenn auch immer treffen und sagen, hey, wir wollen eigentlich raustreten, wir wollen leuchten an unserer Schule. Ja, und ich darf die coachen, darf die auch immer wieder besuchen und es ist immer wieder ein riesen Vorrecht. Und ich sage auch, das ist wirklich das Beste. Wenn ich einmal dort besuche und ich bin gerade vor 2 Wochen zweimal im Kanton Aargau gewesen. Ja, Schöftle und Reitnau. Ja, das ist ja gar nicht so weit von da. Es ist einfach Aargau. Bin ich dort gewesen und das hat mich wirklich extrem motiviert, wieder zu sehen, wie die jungen Leute unterwegs sind mit Jesus. Wie sie miteinander unterwegs sind, wie sie füreinander beten, einstehen, wenn jemand ein Problem hat. Und da darf man wirklich zuversichtlich führen schauen. Oder wenn die junge Generation so aufsteht, wie das in Schöftlen, in Reitnau der Fall ist, dann nachher wird die Schweiz also wirklich verändert werden, weil die machen eine geniale Arbeit dort, wo sie sind. Und so ist es nicht überall in diesen Shine Groups, aber doch überall, wo ich jetzt einmal gehe besuchen, weil man geht ja dann vorzüglich die besuchen, die ein bisschen angenehmer sind. Dort ist wirklich extrem motivierend, um zu sehen, wie die unterwegs sind mit Jesus. Und das ist wirklich ein schöner Job. Also, wenn ihr gerade nicht wisst, was machen, dann nachher dürft ihr gerne mal mit mir mitkommen, so eine Shine Group besuchen. Das ist wirklich, das wird euch motivieren, wenn ihr mal Zeit habt über den Mittag. Eben, es gibt wahrscheinlich auch noch Shine Groups, die ein bisschen näher sind. Jetzt für Schöftlen und Reitnau. Und wenn ihr denkt, oh, ich habe ein Oberstufenkind, ja, dann nachher dürft ihr auch gerne auf mich zukommen. Dann können wir schauen, dass es vielleicht sogar da eine Shine Group gibt und dass da die Jungen an der Oberstufe wirklich können ein Licht sein können. Sehr motivierend, immer wieder. Und 50% bin ich noch Jugendpastor in Chur. Ja, ich wohne auch dort, man hört es einfach leider noch nicht so. Ich habe immer noch so ein bisschen das mit dem Hals, das Problem, der Thurgauer Dialekt. Das geht nicht so raus. Ja. Man wünscht sich natürlich, oder, wenn man im Bündnerland wohnt, dass man dann also etwas annimmt von dem. Aber als Thurgauer, ich meine, du kennst es, gell? Es ist einfach schwierig. Aber wir sind ja stolz in Thurgauer, von dem her haben wir auch nicht so Mühe. Ja, okay, das ist auch ein Statement, oder? Aber wir haben herausgefunden, wir sind recht nahe voneinander aufgewachsen, nur er ein paar Jahre vor mir. Man könnte eigentlich sagen, im Nachbardorf. Könnte man eigentlich sagen, ja. Ja, es ist wirklich schön, wie klein das die Schweiz immer wieder ist. Ich habe meine Frau mitgenommen, sie ist eine waschechte Bündnerin. Und eben, wenn ich einmal ein bisschen Bündnerdialekt probiere zu reden, dann nachher lacht sie mich einmal aus. Darum lerne ich das. Sie hat mich heute Morgen begleitet und mich unterstützt, auch jetzt auf der Heifahrt. Ist auch immer wieder schön so unterwegs miteinander. So, jetzt wisst ihr ein bisschen, wer ich bin. Ich bin noch ein bisschen älter, wenn ich aussehe. Das ist vielleicht einmal auch noch wichtig. Oder? Ich bin also nicht mehr 16. Tatsächlich, wenn ich ein Bier will kaufen will bei der Coop Pronto Tankstelle, dann fragen sie mich einmal nach einem Ausweis. Kränkt mein Herz einmal ein bisschen. Dann denke ich mir so, ja, okay, ich sehe schon nicht jetzt aus wie 26, aber also die müssten mich ja 15 schätzen, Freunde. Also das ist ja irgendwo. Aber sie machen ihren Job und sie haben das Recht, meinen Ausweis zu verlangen. Und dann gebe ich den einmal oder dann hebe ich einmal und zeige einmal, also ich habe einen Ring an oder wie auch immer. Probiere das dann einmal ein bisschen humorvoll mit den armen Kassiererinnen, die halt eben dann auch müssen, wenn sie sich nicht sicher sind, den Ausweis verlangen. Dann probiere ich das einmal ein bisschen humorvolle Art und Weise mit ihnen zu machen. Also ich verstehe es nicht immer. Es kommt nicht immer bei allen gut an. Aber ich gebe mir einmal Mühe. Ihr seid mit in dieser Bergpredigt und wir haben schon angefangen, als ich mir Gedanken gemacht habe, Gegner und Liebe. Ja, das ist ja wirklich etwas, das widerstrebt am Mensch. Das widerstrebt am Mensch, den Gegner irgendwie zu lieben. Ich sage jetzt mal im Fußball, okay, das geht noch. Aber wenn wir von Menschen reden, die uns irgendwie zu leid werden, ja, die nicht jetzt gleicher Meinung sind wie wir, die vielleicht sogar gegen uns sind und aktiv gegen uns vorgehen, ist es immer extrem schwierig, auf diese Menschen zuzugehen. Und diese Menschen zu lieben. Mir persönlich fällt das immer extrem schwer. Und ich habe ein Bild, das ich mit euch, das ich jetzt euch so aufpantomime oder einfach aufzeichne, wo so ein bisschen wird durch die Predigt mitkommen. Jeder Mensch hat ganz einen Haufen Beziehungsgärtchen. Ja? Wer hat alles einen Garten zu Hause? Ich habe ein Hochbeet. Also ein Hochbeet. Sonst schlafe ich auch so normal über dem Boden. Ein Hochbeet. Und wir haben eigentlich ganz einen Haufen so Beziehungsgärtchen, oder? Mit jeder Person haben wir so ein kleines Beziehungsgärtchen. Und die einen Gärtchen sind ein bisschen grösser, ja, weil man die kennt man ein bisschen besser und dort hat man vielleicht auch schon ein bisschen mehr investiert oder will auch ein bisschen mehr investieren. Oder man hat ganz kleine, so Hochbeetchen, ja, wo man aber gleich auch irgendwo miteinander unterwegs ist. Und ich würde mal behaupten, wenn man jemanden neu kennenlernt und man weiss nicht, was der für einen Hintergrund hat, man trifft ihn einfach an. Und man fängt einfach mal an reden mit dem. Dann ist man doch grundsätzlich mal recht neutral eingestellt. Ja? Dass man so denkt, ja gut, wir lernen jetzt den mal kennen. Und dann im Laufe des Gesprächs merken wir dann schon, oder vielleicht auch von, oh, der hat jetzt aber eine krumme Nase, der gefällt mir jetzt aber nicht so, oder was auch immer. Dann fängt es sich vielleicht schon ein bisschen an entfernen. Oder vielleicht sagst du auch, wow, mega sympathisch. Und dann nachher fängst du an, dein Beziehungsgärtchen zu pflegen. Und die Erde, die ist ziemlich neutral. Ja. Und für alle, jetzt, die keinen Garten haben, ich mache jetzt mit euch ein bisschen Gartenkund. Ja. Sonntagmorgen Gartenkund. Und alle, die einen Garten haben und ich irgendein Zeichen erzähle, tun einfach trotzdem nicken. Auch wenn es überhaupt nicht stimmt. Ich bin nur Chili-Gärtner, ja, ich tue einmal Chili abpflanzen und nicht mal das klingt mir einmal. Letztes Jahr ist nichts gekommen. Auf alle Fälle, bei dem Gärtchen da hat's, oder in dieser Erde hat es ganz einen Haufen Nährstoff drin. Ja, eine Erde hat Nährstoff drin, jetzt nicht das, was ich normal esse, aber so ein Nährstoff, den zum Beispiel ein Chili-Pflänzchen braucht zum Wachsen. Und es kommt ein bisschen darauf an, oder? Die Erde, auch wenn die einen Nährstoff drin hat und ich dort nichts reinsäue, glauben wir, es wird etwas daraus wachsen. Und es wird vielleicht nicht das daraus wachsen, was wir wollen. Ja, das nennt sich Unkraut und Jett und mühsam und für alle, die einen Garten haben und das jetzt einmal rausreißen müssen, anstrengende Arbeit. Und das kommt einfach, ohne dass man irgendetwas macht, ohne dass man das irgendwie pflegt oder ohne dass man da gross investiert, das kommt. Und jetzt zu dieser zwischenmenschlichen Beziehung zurück. Oder? Wir haben so die Erde, die Gärtchen, die sind. Und wenn irgendwie, wenn man findet, nein, die Person interessiert mich jetzt nicht so, oder vielleicht ist sogar mal etwas vorgefallen und man pflegt das Gärtchen nicht, dann fängt dort etwas an zu wachsen, dann fängt dort an Unkraut zu wachsen. Fängt dort an Sachen zu wachsen, die mühsam sind. Und überall, wo Unkraut wächst, wächst nichts mehr anders. Ja? Dort kannst du noch lange ein Chili-Pflänzchen drin säen. Das hat keine Chance, dass das hier kommt. Und so ist es bei uns in den zwischenmenschlichen Beziehungen auch mal ein bisschen. Oder? Wenn wir nicht in Menschen investieren, in die Beziehungen investieren, dann wird etwas wachsen. Und vielleicht haben wir auch Glück und es wächst nicht so viel, weil man hat es eigentlich gut, man hat einfach nicht so viel miteinander zu tun. Oftmals ist es aber so, dass etwas passiert, dass etwas vorfällt, dass man eben irgendwie findet, nein, oh, die Person, oder man fühlt sich irgendwie verletzt. Und darum macht man irgendwie einen Schritt weg von dem Beziehungsgärtchen und pflegt das nicht mehr. Und dann kann nichts mehr daraus wachsen. Und wir sind ja eigentlich, oder sollen ja bestrebt sein, oder, um unsere Gegner lieben, um die Personen, die auf der anderen Seite sind, und man vielleicht findet, oh nein, der passt jetzt mir aber nicht so, dass man den anfangen zu lieben und sagen, okay, und ich fange an, in das Beziehungsgärtchen zu investieren. Und das Beziehungsgärtli, das wird uns heute Morgen ein bisschen durch die Predigt durchbegleiten. In der Bergpredigt sagt Jesus im 5. Kapitel etwas sehr Herausforderndes, nämlich ab Vers 43. Respektive Vers 43 gehe ich noch einig so. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ja, eben, das ist noch einfach, oder? In dem sind wir auch recht gut. Und noch einer kommt, ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Damit, und jetzt kommt für was eigentlich müssen wir das machen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und dort teilt Jesus einen aus, wo ein Mensch völlig, völlig widerstrebt. Unsere Feinde hassen Menschen, die irgendwie die Beziehungsgärtchen nicht so gut sind. Wo, wenn etwas passiert, und ich könnte euch ein Liedchen davon singen, wenn ich mit der Ladina zuhause, und das gibt es, ja, das gibt es tatsächlich, dass wir nicht gleicher Meinung sind. Und dann nachher, dass ich mich dann vielleicht irgendwie als Opfer fühle in einer Situation. Und finde, ja, du hast mich jetzt verletzt. Und ich mich irgendwie zurückziehe. Und das Gefühl habe, ja, Schätzli, jetzt musst du den Schritt auf mich zu machen. Und auf der anderen Seite vom Beziehungsgärtli sieht es aber genau gleich aus. Sie ist das Opfer und findet, du hast mich verletzt, du kannst den Schritt auf mich zu machen. Und da gibt es einen Schlüssel und der heisst Versöhnung. Den Schritt aufeinander zu machen und sagen, okay, gut, es funktioniert nur miteinander, wenn wir uns versöhnen. Es funktioniert nur, wenn wir das Beziehungsgärtli wieder gehen und wieder investieren. Und das ist das, was uns Jesus hier auffordert. Wir sollen den Schritt machen. Wir sollen auf die Leute zugehen, auch wenn sie uns verfluchen. Auch wenn sie uns Böses wollen, sollen wir den Schritt auf sie zu machen. Das widerstrebt mir völlig, weil ich bin ja dann in meiner Opferrolle. Ich finde, ich habe jetzt noch das Recht. Und manchmal bin ich noch gern an diesem Ort. Und du gerne ein bisschen täubeln. Das wird sie euch bestätigen. Ich würde gerne ein bisschen und sagen, und jetzt warte ich da und ich habe das Recht, um jetzt da zu stehen. Und Jesus sagt, aber es ist ganz anders. Und dann steht da noch, oder? Dass er die Sonne aufgeht über den bösen und über den guten Menschen. Für Gott böse und gute Menschen. Für Gott sind alle gleich. Für Gott gibt es nicht einen bösen Menschen und einen guten Menschen. Aber bei Menschen gibt es böse und gute Menschen. Ich bin da ganz klar einmal der gute Mensch. Und meine Frau, die Ladina, ist ganz klar der böse Mensch in dieser Situation, weil ich bin in der Opferrolle. Und Gott sagt, oder Jesus sagt da an dieser Stelle, dass die Sonne geht genau gleich auf über den Guten und den Bösen. Gott macht keinen Unterschied. Für ihn gibt es nicht gute und böse Menschen. Für ihn gibt es Menschen. Und Jesus macht es darauf auf. Und macht uns darauf aufmerksam, dass er sagt, hey, wir sollen vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Das heisst, wir unterscheiden nicht mehr zwischen bösen und guten Menschen. Es gibt nicht mehr, ich bin jetzt der gute Mensch, weil ich jetzt das Gefühl habe, der andere ist der böse, sondern es sind einfach alles Menschen. Und wir sollen die Perspektive über Menschen bekommen, wo Gott auch hat. Und das bedeutet für mich, dass ich nicht einfach da hinten kann stehen bleiben. Dass ich kann sagen, und mir ist egal, was in dem Beziehungsgärtchen gerade so passiert. Denn das bedeutet für mich, dass ich den Schritt auf sie zu mache, auch wenn ich das Gefühl habe, ich bin jetzt verletzt worden. Versöhnung ist der Schlüssel. Wenn wir uns nicht versöhnen, was passiert, wenn wir uns nicht versöhnen? Wir gehen immer weiter auseinander. Das Unkraut wird immer mehr wachsen und mehr wachsen. Und oder wenn du ein Gärtli hast und wenn du Unkraut mal so richtig anfängst wachsen zu lassen, machst du dir keinen Gefallen, wenn du dann irgendwann später gehst, gehst du jetten. Hast du schon einfach noch mehr zu tun. Und es ist noch mühsamer. Und ja, Unkraut aus einem Garten reissen, für die, die es noch nie gemacht haben, machen das mal. Das ist sau mühsam. Oder gehen mal zwischen irgendwie Pflastersteig oder Löwenzahn rauskratzen. Das war eigentlich früher einmal, das war einmal die Strafe von meinen Eltern, wenn ich blöd tun habe. Wir müssen bei Pflastersteinen mit so einem blöden Hakenmesser die Löwenzahn rauskratzen. Sonst eigentlich. Und der Papa war einmal mit dem Feuerbrenner nebenan. Und ich da mit meinem Kätzchen. Ja, das war die grösste Strafe. Das ist sau mühsam. Und bei dem Beziehungsgärtli ist es auch so. Und da geht es jetzt nicht nur um Beziehungsgärtli von Ehen. Da geht es um Beziehungsgärtli, das ihr habt, hier in der Gemeinde rein. Da geht es um Beziehungsgärtli, das ihr habt an eurem Arbeitsplatz, ja, im Studium, wo auch immer ihr euch befindet. Mit jedem Menschen habt ihr so ein Gärtli. Und es ist sau schwierig, wenn man vielleicht irgendwie Mühe hat mit dem Chef, um dann zu sagen, okay, gut, dann ich gehe jetzt aufräumen. Und das kann bedeuten, dass man vielleicht mal den Schritt auf den Chef zu macht und sagt, hey, ich habe das hier nicht okay gefunden. Wer sagt, dass Jette angenehm ist? Keine Regeln ohne Ausnahme, gibt es sicher solche. Aber Jette ist eine mühsame Arbeit. Und auf Menschen zugehen und zu sagen, das hat mich verletzt oder das habe ich nicht in Ordnung gefunden, das ist eine mühsame Arbeit. Das kostet viel Überwindung. Um auf andere Menschen zuzugehen und zu sagen, hey, das habe ich nicht okay gefunden. Verstehst du, wenn du aber anfängst, die Beziehungsgärtchen in Ordnung zu bringen, dann nachher kann wieder etwas wachsen, was schön ist. Und wenn du dann nachher irgendwie so im Sport der Frühling siehst, was alles aus dem Garten entstanden ist, dann denkst du, ja, es hat sich gelohnt, bin ich anfangs Jahr gejettet. Es hat sich gelohnt. Und auch wenn etwas am Wachsen ist, musst du immer mal wieder das Zeug ausreißen, wo irgendwo zwischen Menschen steht oder zwischen Tieren und jemandem steht. Und wenn du das nicht machst, wird das Unkraut wieder wachsen und alles andere wird wieder absterben. Und das geht sau schnell. Das braucht gar nicht so viel. Versöhnung ist der Schlüssel. Wenn wir sagen, wir wollen das, was Jesus uns da sagt, dann müssen wir parat sein, um in Versöhnung zu leben. Um Situationen ansprechen, die wir nicht okay gefunden haben, die herausfordernd sind. Wenn wir das nicht können, wenn wir da nicht können, über unseren eigenen Schatten springen, dann wird es da wuchern und das Unkraut wird grösser und grösser. Und Jesus, geht ein bisschen vorne, redet er eigentlich noch viel deutlicher. Kannst du an die Nähe springen. Ab Vers 38. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen. Oder dem Bösen widerstehen, das wäre ja noch etwas. Aber wir sollen dem nicht widerstehen, nein, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere da. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Wir sollen dem Bösen nicht einfach widerstehen und sagen, oh, bleib du fern von uns Böses. Nein, wenn Menschen zu uns böse sind, dann sollen wir sogar einen Schritt auf sie zumachen und sollen uns noch mehr öffnen. Das ist so zum Beispiel der Akt, von wenn wir dann Versöhnung anstreben. Wenn wir sagen, okay, der Chef hat mich ungerecht behandelt. Ich da inne in meiner Opferrolle, ich bin der Gute, er ist der Böse. Wir sollen nicht auf den Bösen widerstehen, sondern wir sollen auf ihn zugehen und uns öffnen und sagen, okay, und ich nehme die Deckung, ich lasse die Deckung fallen. Du kannst mir nochmal eine einbohlen, wenn du willst. Aber ich komme jetzt und ich will es in Ordnung bringen. Wenn wir das nicht machen, dann gibt es so Langzeitschäden in unseren Beziehungen. Und das ist, was ich schon oft bei Leuten irgendwo wahrgenommen habe. Man merkt gerade, wer es mit wem nicht so gut hat. Und das merkt ihr auch. Das hat nichts mit einer Geistesgabe zu tun, sondern das hat mit zwei offenen Augen zu tun. Wenn nämlich Menschen anfangen, Kurven machen um andere Menschen. Oder wenn ich jetzt da, oh nein, und uff, also hocke ich also lieber in diese Reihen, oder? Und das gibt es ganz einen Haufen, oder, wo man irgendwie merkt, ich habe halt heute nicht so auf der gleichen Bühne. Das hat nichts mit dem zu tun, sondern es hat meistens damit zu tun, dass wir eben irgendwo etwas zwischen uns rein haben. Und wir müssen ja nicht mit allen Leuten Freunde sein und es mit allen gut haben. Doch, müssen wir. Das sind alles so Ausreden, die wir haben. Doch, eigentlich müssen wir das. Das ist eine Aufforderung, die Jesus uns gibt. Wir sollen es mit allen Menschen gut haben. Wir sollen versöhnt leben. Wir sollen auf Menschen, die es eben nicht gut ist, sollen wir auf sie zugehen. aufs Alter kommst du das Problem über, wenn du anfängst, um Leute Bögen zu machen, weil irgendwo etwas nicht stimmt und du zu faul bist, um die Gärtchen irgendwie können zu entjätten. Irgendwann gehen dort die Leute auf Planet Erde aus. Ja, und dann wird es dann schwierig. Du machst dir keinen Gefallen, auch wenn du jung bist. Oder wenn du jung bist, denkst du vielleicht noch, ja gut, es gibt ja noch, weiss ich auch nicht, 8 Milliarden mehr Leute. Oder? Dann habe ich es jetzt halt mit denen nicht so gut. Aber es geht um den Grundsatz. Oder wenn wir immer anfangen, die Bögen machen, weil wir irgendwo das fühlen, oh nein, das ist mir zu mühsam, dann werden wir nämlich nicht nur irgendwann den Leuten aus dem Weg gehen, sondern wir werden verbittern. Wir werden richtig bitter aufs Alter. Tünd euch mal achten, von denen haben wir natürlich keinen drin, aber tünd euch mal achten bei älteren Leuten. Ja, das ist nicht, weil sie alt sind. Das ist, weil es schon mit Jungen angefangen hat. Und wir Jungen laufen genau dieser Gefahr, wenn wir nicht da ein bisschen etwas lernen in dem Lebensweg. Bei älteren Leuten beobachte ich viel, dass sie, ja, weisst du, ja, der andere, das ist schon immer, weisst du, und ja, nein, das ist schon immer ein Spinner gewesen, weisst du, und oh, und zäb, und sie sind zu verbittert, sie mögen auch nichts mehr Neues an sich herlassen. Und das Traurige ist eben, dass man das eigentlich bei jungen Leuten auch schon beobachtet. Wenn ich mit meinen Leuten, mit meinen Teenies von meiner Gemeinde rede, was die verkratzt haben miteinander, verstehe ich nicht. Und ich sage denen auch, hey, du, macht mal einen Schritt aufeinander zu. Der eine kommt und erzählt mir, ja, weißt du, der selbe ist ein Double und der gleiche, also der andere kommt dann zu mir und sagt, der andere ist ein Double. Sag ich, dann redet doch mal miteinander, dann dünnt euch doch mal versöhnen. Kann doch nicht so sau schwer sein. Aber es ist eben anstrengend. Und ein anderer Langzeitschaden, der wird kommen, ist, wir verlieren doch total unsere Glaubwürdigkeit. Dann nachher sollen wir Salz und Licht sein, ist auch Bergpredigt, haben wir vielleicht schon gehabt. Verlieren wir doch total Glaubwürdigkeit, wenn wir irgendwo mit den Leuten nur noch Kretz haben. Die Leute sehen ja das, wenn wir miteinander umgehen. Und nicht nur da, auch am Arbeitsplatz. Die Leute sehen, wenn wir über andere Leute, oder hören, wenn wir über andere Leute reden. Meistens hat es damit zu tun, dass irgendetwas in einem Beziehungsgärtner mit dieser Person nicht gut ist. Gehe ich zu einer anderen Person und sage, was das für ein Double ist. Und auf der anderen Seite des Gärtchen sieht es so aus, dass der irgendwo dort hergeht und schlecht über das Säbe redet. Und das kommen die Leute mit über. Wir verlieren unsere Glaubwürdigkeit als Christen. Je länger, je mehr, wenn wir nicht anfangen, versöhnt zu leben, wenn wir nicht anfangen, zu sagen, hey, und wir investieren in ihr Gärtchen. Und wir wollen unsere Gegner lieben. Wir wollen einen Schritt auf sie zu machen und die Decke fallen lassen und mit ihnen reden. Wir verlieren unsere Leuchtkraft. Und da kommt das Thema, wo mir seit kurzem recht auf dem Herzen ist. Und ich mir nämlich überlege, was macht denn den Unterschied? Wo mache ich denn einen Unterschied in meinem Umfeld? Ja, ich kenne ganz einen Haufen gute Menschen, die glauben nicht an Jesus. Aber wo macht denn ich den Unterschied bei denen? Und es fängt eben genau dort an, wo die Menschen Jesus in mir sehen. Und ich bin dem ein bisschen nachgegangen. Oder? Es hat angefangen, ich habe dann mal vor, ist immer gut, wenn man ein Thema angeht, dann fangen wir mal vorne an lesen in der Bibel. Ja, kennt ihr so die Schlag, die Bibel auf Leute? Schreibt mal irgendwo die Bibel auf, das spreche ich gerade ganzen Haufen an. Und dann so, ah ja, okay, da ist Jesaja 14, 15 und dann doch ins Totenreich. Gut, das ist jetzt gerade ein bisschen böse. Bist du hinabgestürzt in die tiefste Grube, okay. Ja, der passt mir jetzt gerade nicht. Verstehen Sie, wir werden ja nie einen Zusammenhang, das ist wirklich purer Zufall, den gerade aufgeschlagen. Wir verstehen die Zusammenhänge einmal nicht, wenn wir irgendwo die Bibel einfach aufschlagen. Fangen wir mal vorne an, lesen in der Bibel und dann werden auch ganz einen Haufen mehr Zusammenhänge verstehen. Wer liest sonst noch so Romanbücher? Zwischendurch mal. Wer schlägt dort einfach mal irgendwo eine Seite auf und fängt mal mit Sinnen an? Die, die im letzten Kapitel anfangen, die kenne ich, oder? Damit sie nachher ganz entspannt das Buch lesen können. Okay, das ist okay, leset mal die Offenbarung. Wie entspannt ihr nachher die Bibel lesen, ist dann auch überlassen. Ja, es macht doch einfach Sinn, dass man das Buch von vorne nach hinten liest. Das haben wir beim Bibellesen total vergamed irgendwie. Ich weiß nicht genau, wo da der Bock angefangen hat. Aber es gibt uns ganz viel Zusammenhänge. Und ich habe vorne angefangen in der Schöpfung. Und das Interessante in der Schöpfung ist ja, wir haben dort keine Zeitangabe, gell? Also wo Gott Himmel und Erde geschaffen hat und der Mensch nachher ins Paradies gesetzt hat. Dann lesen wir nachher einfach gerade, ja, und dann ist das mit der Frucht passiert. Gell? Und die böse Eva und hat den Adam und so weiter. Wir kennen die Geschichte. Aber dort in dieser Zeitspanne haben wir keine Zeitangabe. Wir wissen nicht genau, wie lange hat Gott mit den Menschen im Paradies gelebt. Und ich stelle mir das so, das ist doch das Beste, was kann passieren. Du lebst im Paradies mit Gott. Da können Beziehungen geknüpft werden. Oder da bist du mit Gott unterwegs. Und nachher ist neben die Geschichte vom Sündenfall. Und dann nachher dort lesen wir einmal, ja, eben, und dann nachher hat der Mann muss jetzt arbeiten, oder, den Acker bebauen. Und die Frau hat jetzt Schmerzen bei der Geburt. Man denkt, nein, das Schlimmste, was Menschen können passieren können. Wir müssen arbeiten und wir haben Schmerzen bei der Geburt. Und überlesen total, was eigentlich das Schlimmste ist für den Menschen. Das Schlimmste für den Menschen ist das Trenntsein von Gott. Und ich glaube, Gott hat diese Strafe mindestens doppelt so fest wehtun wie uns Menschen. Weil Gott will mit dem Menschen Beziehung haben. Er will mit den Menschen unterwegs sein. Aber er stellt die Menschen zum Paradies. Und nachher merkt man, dass Gott, aber er will mit dem Menschen unterwegs sein. Wir lesen das nachher, oder? Wo das Volk Israel aus Ägypten auszieht, wo Gott zu Mose geht und sagt, ich will mitten unter euch sein. Und er gibt dann Mose die genaue Anleitung, wenn er die Stiftshütte sieht, so aus, soll bauen. Weil er sagt, ich will gesehen werden von den Menschen, ich will mit euch unterwegs sein. Ich will nicht einfach nur irgendetwas Abstraktes im Himmel sein, sondern ich will bei euch sein. Und die Stiftshütte ist zu einem Ort der Begegnung geworden, wo die Menschen, wo das Volk Israel hat, können Gott begegnen. Das hat das nicht gerade jeder nie dürfen. Aber es war so, dass das dort war und man wusste, dort innen wohnt Gott mit seiner ganzen Fülle, mit seiner ganzen Heiligkeit und Allmacht. Und Gott hat ganz genau gesagt, wie das soll aussehen. Es muss nämlich perfekt sein, wenn er kommt mit seiner Heiligkeit. Später, nachher der König David, der noch in Jerusalem gehockt ist, hat er gefunden, es kann doch nicht sein, dass die Stiftshütte irgendwo so am Rand von Jerusalem steht, sondern er muss doch gesehen werden. Wir haben doch einen grossen Gott. Ich will ihm einen Tempel bauen. Und nachher schickt Gott den Nathan und sagt, ja eben, also der Nathan zum David und nachher sagt er eigentlich, ja eben, sollst du einen Tempel bauen für Gott? Gott findet es eine gute Idee. Und Gott sagt dann nicht, du wirst den Tempel bauen, weil an deinen Händen klebt zu viel Blut, sondern dein Sohn soll einen Tempel bauen. Der Salomo baut nachher den Tempel, sieht so aus, er hat so ausgesehen und hat genau gesagt, wie die Vorhängfarbe muss sein und welche Diamantli und so weiter und welche Krelleli müssen am Gewand vom Hohepriester sein. Das war alles genau definiert gewesen. Das musste perfekt sein, heilig sein. Das musste gross und prunkvoll sein. Und die Menschen rundherum, und die in Jerusalem gewohnt haben, die haben gewusst, da innen wohnt Gott mit seiner ganzen Heiligkeit. Und der Tempel ist schon wieder abgerissen worden, wieder aufgebaut worden und so weiter. Und die Juden sind dann im Neuen Testament, die sind immer da hingepilgert. Ja, die sind dann immer auf Jerusalem am Passafest, sind sie immer in den Tempel gepilgert. Und was man auch gerne vergessen, ist, Jesus war auch ein Jude gewesen. Der ist auch im jüdischen Brauch ist der aufgewachsen. Und er ist auch in den Tempel pilgert, nämlich am Anfang von seinem Dienst. Johannes 2, lesen wir das. Johannes 2, ab Vers 13. Und das Passa der Juden war nahe und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern. Und den Wechslern verschüttet er das Geld und stieß die Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, schafft das weg von hier. Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Der heilige Tempel, der Ort, wo man Gott hat können begegnen, ist zu einem Kaufhaus geworden. Und das klingt recht brutal, Jesus, der Geister macht und die Leute dort raustreibt. Nicht, weil Jesus einfach hässig geworden ist dort. Wir lesen in der Bibel, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Jesus, der dort ist und weiss, der Tempel ist eigentlich dazu da, damit Menschen Gott begegnen können. Für das ist der Tempel da. Und schau, jetzt komme ich da rein und da rein ist ein Jahrmarkt. Was läuft denn da rein? Und Jesus wird richtig, richtig traurig und ist enttäuscht, was da passiert ist in dem Tempel hinein. Und er sagt, hey Freunde, das sollte eigentlich der Ort sein, wo Leute Gott begegnen, dem Heiligen Vater begegnen können. Was macht ihr daraus? und er treibt es mit den Geissen raus. Und nachher geht er noch weiter, oder? Sie fragen ihn dann, was ihm das Recht gibt, um da jetzt so eine riesige Szene zu machen. Und Jesus antwortet im Vers 19 und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. 46 Jahre hat der Tempelbau gedauert und dann kommt Jesus. Er war schon Zimmermann, schon ein rechter Stier, oder? Der hat schon ein bisschen etwas mögen. Aber gerade 46 Jahre gegen 3 Jahre, ist das ein bisschen hochnäsig. Und verstehe ich auch, dass die Leute ein bisschen hässig geworden sind, auf ihn so etwas zu behaupten. Aber Jesus hat natürlich nicht den irdischen Tempel gemeint, den Tempel von Salomo, sondern hat den Tempel gemeint mit unserem Körper. Und der Paulus sagt uns das nachher auch im 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Und da ist wirklich etwas Revolutionäres passiert, was Jesus gemacht hat. Wenn Jesus nicht gekommen wäre, respektive nachher der Heilige Geist ab Pfingsten nicht gekommen wäre, dann wären wir heute noch genau gleich wie die Juden und wir müssten irgendeinen Ort her pilgern, um Gott zu erleben. Oder wir hätten vielleicht Glück und wären ein von einem auserwählten Prophet oder so. Und sonst müssten wir auf Jerusalem pilgern oder irgendwo hin, um Gott zu begegnen. Und jetzt müssen wir aber nicht mehr irgendwo hin pilgern, um Gott zu begegnen, sondern der Heilige Geist ist in uns und wir, unser Körper, ist der Tempel vom in uns wohnenden Heiligen Geist. Das ist gewaltig. Menschen müssen jetzt nicht mehr irgendwo hin pilgern, um Gott zu erleben, sondern sie können einfach zu dir kommen. Weil du bist jetzt der neue Ort der Begegnung. Du bist der Ort, wo Menschen Gott begegnen können. Gott ist eingezogen bei dir durch den Heiligen Geist in seiner ganzen Fülle und Heiligkeit. Und da kommt jetzt die Frage daraus raus, wenn Jesus jetzt würde in deinen Tempel kommen und deine Beziehungsgärtchen würde anschauen, wo würde er vielleicht auch eine Geissel machen und Sachen aus deinem Leben rausgeisseln, die irgendwie nicht passen? Die Stiftshütte und der Tempel, die sind ganz klar von Gott gesagt worden, wie die ausgesehen haben. Das Buch sagt uns ganz klar, wie wir ausgesehen haben. Und es ist nicht einfach, nur eine Empfehlung. Sondern eigentlich ist das, wo wir uns danach ausrichten und sollen danach streben, um so auszusehen. Und wenn Jesus jetzt kommen würde und er würde sehen, wie es in unserem Tempel aussieht, wie es in unseren Beziehungsgärten aussieht, was würde er antreffen? Was würde er antreffen? Und wenn ich einmal wenn mir der Gedanke kommt, beschämt es mich einmal. Und ich so merke, ja, mein Körper, da wohnt der Heilige Geist drin. Und ich soll mich danach streben, zum besser werden. Verstehst du, das Gute ist ja, dass Gott mit unfertigen Menschen schafft. Ja? Er kann dich nicht erst brauchen, wenn du dann perfekt bist. Ja, er kann dich ja jetzt schon brauchen. Und der Heilige Geist zeigt dir auch auf, was noch dran ist, zum Ändern in deinem Leben. Welche Beziehungsgärte du noch sollst in Ordnung bringen. Und er hilft dir auch dabei. Aber verstehst du, den Schritt auf die Menschen zu und um Versöhnung sie fragen, musst du gleich immer noch selber tun. Wir können nicht einfach sagen, der Heilige Geist macht alles. Es braucht auch unseres, was wir machen. Aber es braucht nicht nur unseres, sondern eben auch der Heilige Geist. Es ist ein Miteinander. Es ist ein Zusammenspiel von unserem Heiligen Geist. Und wenn wir uns das nicht bewusst sind, dass wir jetzt der neue Tempel sind, dass wir der Ort der Begegnung sind, und einfach irgendwo leben und sagen, das ist mir eigentlich pfeifegal, wie meine Beziehungskärtchen aussehen, begegnet denn deine Freunde in deinem Umfeld oder einfach die Leute in deinem Umfeld, deine Arbeitskollegen? Begegnet sie denn Gott, wenn sie dich treffen? Ich spiele Unihockey leidenschaftlich und überehrgeizig. Ja. Ich tue das jetzt bekennen von euch. Einen ganzen Haufen Mal, wenn ich auf dem Unihockey-Feld stehe, wenn ihr mich sehen würdet, ihr würdet alle verschrecken wahrscheinlich. Wahrscheinlich ein, nicht von den unsportlichsten, aber von diesen Spielern. Also wenn mir mal einer mit dem Stock hinein reinstößt, dann Gnade ihm Gott. Dann komme ich, dann ist wie ein Kippschalter bei mir. Dann sehe ich nur noch rot. Dann renne ich dann wie eine Furie hinein rein. Nein, ich habe einfach einen recht hohen Gerechtigkeitssinn. Und wenn dann der Schiri das nicht sieht, dann tue ich halt selber für Gerechtigkeit sorgen. Und wenn ihr dann die Leute nach dem Union-Key-Match einmal fragen würdet, habt ihr dort beim Nummer 6 sein? Dort geht, ist ein Ort der Begegnung gewesen. So, ich glaube kaum, dass irgendjemand würde sagen, ich habe da irgendwie Gott gespürt. Hat höchstens meinen Stock im Rücken gespürt oder am Skibein. Aber sicher nicht jetzt Gott. Das mögen wir jetzt vielleicht noch darüber lachen, oder? Aber so oft ist doch das in unserem Leben so. Wo wir in Situationen sind, wo wir irgendwie einfach, das ist wie ein Kippschalter, wo wir es vielleicht einfach nicht mehr sehen oder wo wir einfach finden, hey, du kannst mir eigentlich mal. Beim Chef oder bei wem auch immer. Wie sieht dieses Beziehungsgärtchen aus? Es fängt auch wuchern. Verlieren wir unsere Glaubwürdigkeit? Ja, die verlieren wir. Wenn es einfach weiter wuchert, dann wird der nie sagen, ja, der Beste ist ein Ort der Begegnung. Aber wenn ich anfange, jetzt, wenn ich mich anfange öffnen und sage, okay, gut, und ich vielleicht kassiere ich nochmal einen Haken, aber ich stehe jetzt her und ich mache das, was Jesus von mir fordert in der Bergpredigt. Ich öffne mich, dann kann es sein, dass er merkt, okay, das ist wirklich etwas Spezielles. Wer in der heutigen Gesellschaft wählt den anstrengenden Weg der Versöhnung? Es ist so viel einfacher, wenn man einfach um die Leute einen Bogen macht. Es ist so viel einfacher, wenn man nicht mehr in Beziehungen investiert. Das kostet uns viel weniger Energie. Und darum glaube ich, wir werden einen extremen Unterschied machen. Wir sagen, wir fangen hier an, den mühsamen Weg zu gehen. Wir fangen an, das Giet ausrupfen und in die Beziehungen investieren. Du zum Abschluss noch beten. Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du auch den Tempel abgerupft hast und den Heiligen Geist uns jetzt zur Verfügung gestellt hast. Wo in uns hinein wohnt und wo durch ihn, wo wir jetzt können, ein Ort der Begegnung sein können. Ich möchte dir Danke sagen, hilfst du uns auch, die Beziehungsgärtchen wieder in Ordnung zu bringen. Dass wir anfangen können, unsere Gegner lieben. Dass wir anfangen können, das Leben, das du uns in der Bergpredigt auch gesagt hast. Ich möchte dir Danke sagen, dürfen wir da mit dir unterwegs sein. Müssen wir nicht irgendwie etwas aus eigener Leistung heraus produzieren, sondern bist du unser Generator, wo uns Antrieb gibt. Und ich bitte dich einfach, dass du uns immer wieder aufzeigen kannst, wo dann noch wir sollen den ersten Schritt zumachen auf die Menschen. Dass du uns immer wieder zeigst, in welche Beziehungen soll ich investieren, wo muss ich aufräumen. Und ich möchte dir Danke sagen, dass es eine Verheißung ist, dass du, dass Menschen in uns innen dich sehen. Und ich bitte dich, dass wir das erleben dürfen. Dass wir erleben dürfen, dass wenn wir auf Menschen einen Schritt zu machen, dass sie interessiert werden. Und dass wir nachher Salz und Licht sein können. Dass wir anfangen von dir zu erzählen, warum jetzt wir das machen, warum jetzt wir Versöhnung anstreben. Ich möchte dir Danke sagen, kommst du mit uns auch die nächsten Wochen und schenkst du uns einfach auch da deine Perspektiven über den Menschen. Es gibt keine bösen und guten Menschen für dich. Dann kommst du mit uns in die nächsten Wochen und hilfst uns bei dem. Hilfst uns, um die Beziehungsgärtchen wirklich wieder anfangen aufzuräumen. Oder vielleicht schon anschliessend im Gottesdienst, wenn irgendwo etwas zwischen jemandem steht. Dass wir in Versöhnung leben können. Damit wir so vollkommen sein können, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Amen.